Sei du CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Anni, herzlich willkommen. Nächste Podcast-Folge. Wir haben uns vor einer Weile mal getroffen, haben da dann Blick auf die aktuelle Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung geworfen. Ja, und heute habe ich dich, Daniela Georgi, wieder als Gast. Und wir haben einen aktuellen Anlass, mal wieder uns auszutauschen und unsere Mitglieder, aber auch alle anderen Interessierten natürlich, zu informieren, was es denn aktuelles in der Stadtverordnetenversammlung und der den CDU-Fraktionen gibt.
Ja, vielen Dank, Anja. Es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich weiß gar nicht mehr wann, aber es ist irgendwie so viel passiert seitdem. Wenn du mir sagen würdest, es war gestern, dann würde ich trotzdem das Gefühl
Geht
haben,
mir
es
genauso.
Ist ewig her. Genau, ja, aktuellen Anlass, genau. Wir haben den Medien entnehmen dürfen, dass jetzt das Linksbündnis einen Schritt weitergehen möchte und nach dem gemeinsam verabschiedeten Haushalt nun auch weitere Schritte in Richtung Koalition, Kooperation gehen möchte.
Hat sich das aus deiner Sicht schon vor einer Weile so ernsthaft abgezeichnet oder wie hast du das wahrgenommen, die Entwicklung?
Ja, also es ist wirklich keine Überraschung. Also nachdem sie es tatsächlich geschafft haben, einen gemeinsamen Haushalt vorzulegen, war das ja aus deren Sicht sozusagen die nächste logische Konsequenz. Also von daher nicht wirklich überraschend.
Was hat denn das Viererbündnis nun konkret vor? Weißt du darüber schon was?
Ja, wir haben ja auch im Rahmen der Haushaltsplanberatung schon immer Stichworte gehört wie sozialer, ökologischer, moderner. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Stichworte beziffert haben. Mir ist schon recht klar, wohin die Reise geht. Also Worte wie Wirtschaft und Stabilität habe ich da nicht rausgehört. Das ging eher in Richtung Umverteilung, also typische linken Projekte eigentlich auch.
Was ja aber so alles und nichts heißen kann. Also das sind ja so quasi die jeweils in die Richtung einzuordnenden Schlagworte, die natürlich von der CDU so nicht kommen. Aber trotzdem weiß man ja noch nicht genau, was heißt denn das nun eigentlich? Also in dem Artikel Wiesbadener Kurier sind ja auch so ein paar Schlagworte genannt. Zum Beispiel Verkehrswende. Wohin geht denn da die Reise? Weißt du das schon? Und vor allem, was würde die CDU oder was sagt die CDU dazu?
Ja, Verkehrswende ist ja immer eine gern herangezogene Begrifflichkeit. Auch des grünen Verkehrsdezernenten Kowoll. Für mich persönlich ist der Begriff etwas negativ behaftet, weil so wie aktuell versucht wird, in den Wiesbaden umzusetzen, geht das ja sehr einseitig zulasten der Autofahrer. Das habe ich ja auch schon mehrfach deutlich gemacht. Es soll wirklich zwangsweise versucht werden, Autofahrerinnen und Autofahrern das Leben so schwer wie möglich zu machen und die sozusagen zum Umstieg auf den ÖPNV oder auch aufs Fahrrad zu nötigen. Also ich bin wirklich die Letzte, die nicht der Auffassung ist, dass es einen ausgewogenen Mix geben soll. Ich selber fahre zum Beispiel fast ausschließlich Fahrrad, anders als manche Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Aber ich möchte doch bitte sozusagen die Wahlmöglichkeit haben. Ich möchte selber entscheiden, wann ich welches Verkehrsmittel nutze, weil es auch für viele Nutzung gute Gründe gibt. Also meine fast 80-jährige Mutter kann nicht aufs Auto verzichten. Mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren, ist für sie ein Stück persönliche Freiheit. Von daher bin ich schon ein Fan davon, Anreize zu schaffen, dass man sozusagen da, wo es geht, aufs Auto verzichtet und den ÖPNV nutzt oder eben auch, wenn man hinreichend fit ist, das Fahrrad, aber eben nicht auf Teufel komm raus. Das ist etwas, was die CDU tatsächlich von dem Linksbündnis unterscheidet. Also in den Haushaltsplanberatungen ist ja auch deutlich geworden, worum es geht. Also so soll beispielsweise das Bewohnerparken soll von aktuell 23 Euro für 2 Jahre, etwas mehr als 10 Euro pro Jahr, auf 120 Euro pro Jahr erhöht werden. Das belastet ja viele Familien durchaus. Also da geht es ihnen ja wirklich an den Geldbeutel. Und das Bewohnerparken heißt ja nicht, dass ich einen Parkplatz habe. Da würde man auch sagen, okay, da bin ich bereit, 120 Euro auszugeben, aber es heißt ja nur, dass man berechtigt ist, einen Parkplatz suchen zu dürfen. Und da tut der Kollege Kowoll ja auch alles, damit der Parkplatzsuchverkehr sich ja eher erhöht als verringert.
Die CDU ist natürlich auch nicht dagegen, wenn ich das richtig verstehe, dass eben mehr öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden, einfach um das Klima zu schützen, um die Stadt zu entlasten von Autoverkehr. Also die Richtung ist die gleiche, aber die Wahl der Mittel. ist unterschiedlich. Also so wie du es beschreibst, geht es darum, ich verleide das Autofahren so immer es geht, dass man quasi aus Leidensdruck heraus, na Gott, dann schaffe ich halt mein Auto ab. Wobei, das halte ich ehrlich gesagt für völlig unrealistisch, weil Menschen einfach auf Auto angewiesen sind.
Genau, sehe ich genauso. Und ich würde sagen, also nicht die Richtung ist die gleiche, die Richtung ist eine ähnliche. Aber ich halte es zum Beispiel für einen völlig falschen Ansatz, das Bewohnerparken, wie schon angesprochen, so massiv zu erhöhen, um damit im Gegenzug kostenloses Busfahren für gewisse Bevölkerungsgruppen zu finanzieren. Das finde ich ist nicht in Ordnung, weil ich damit die treffe, die mit dem Auto zur Arbeit fahren und die vielleicht auch zu Zeiten zur Arbeit fahren, wo eben kein Bus fährt. Also ich denke jetzt mal an Krankenschwestern, vielleicht auch Mitarbeiter von Pflegediensten etc. Die brauchen ihr Auto, ja.
Aus dem Familieneinkauf kann ich mit dem Bus in der Regel auch nicht bewerkstelligen. Richtig. Um solche Beispiele dann auch zu nennen.
Und Themen wie Familie oder Stärkung des Mittelstands allgemein, das ist etwas, was sich zumindest in Haushaltsplanberatungen bei dem Linksbündnis überhaupt nicht abgezeichnet hat, dass das möglicherweise eine Zielgruppe sein könnte, ja. Also da wird Geld ausgegeben und da werden Wohltaten sozusagen ausgeschüttet über Bevölkerungsgruppen, aber es wird halt nicht geguckt, wo kommt denn das Geld auf der anderen Seite her. Also da werden im Gegenzug werden solche Sachen wie die Förderung für den Ball des Sports gestrichen, weil das den Linken schon seit jeher ein Dorn im Auge war, eine sozusagen Oton-Bonzen-Veranstaltung, dass aber die Einnahmen der Sporthilfe zugute gekommen sind, die ja gerade sozusagen auch zum Ziel hat, Sportler zu unterstützen, die sich selbst nicht finanzieren können. Das wird halt einfach mal völlig übersehen. Und auch die Tatsache, dass der Ball des Sports ja auch zum Beispiel eine Strahlkraft weit über die Grenzen Wiesbadens hinaus entfaltet hat und somit natürlich auch Wirtschaft, Tourismus, Hotellerie, Gastronomie etc. angekurbelt hat. Also das ist für mich der Hauptkritikpunkt, dass dieses Linksbündnis sich der Wirtschaft in keiner Weise nähert. Also wir hören so Worte wie für ein sozial gerechteres, buntes Wiesbaden. Ja, aber wo kommt das Geld her? Wer soll es denn erwirtschaften? Und die es erwirtschaften, denen gehe ich nochmal an den Geldbeutel, indem ich ihnen das Bewohnerparken beispielsweise deutlich verteure.
Wenn ich so die Kommunikation auch rund um Verkehrsentwicklung verfolge, Stichwort jetzt auch Elsässer Platz, bin da nicht wirklich inhaltlich tiefer eingestiegen, habe nur entweder auf Insta oder auf Facebook dann halt jetzt zur Kenntnis genommen, dass diese Zeichnungen, wie denn der mal gestaltet werden soll, da gepostet wurden. Das sieht ja alles schick aus. Ich meine, da würde ja, wenn jemand so ein Bild sieht, auch nicht jemand sagen, das will ich so aber nicht, das gefällt mir jetzt, wie es ist, besser. Aber es wird doch dann das, was es als Konsequenz bedeutet, dass Parkplätze wegfallen, gekoppelt dann noch an die Erhöhung der Gebühren, das wird ja einfach schlichtweg weggelassen, dass das quasi die andere Seite der Medaille ist. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man dann nicht wirklich zum Gesamtkonzept steht und auch sagt, was haben wir eigentlich vor? Wir wollen das so schön machen, ja, finden vielleicht viele toll, aber es bedeutet auch, dass hier so und so viel Prozent der Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wo sie ihr Auto hin tun sollen oder eben Kosten zusätzlich haben werden.
Und dieses neu geplante Parkhaus, was sozusagen ja die Parkplätze kompensieren soll, kompensiert eben leider nicht alle wegfallenden Parkplätze, sondern eben nur einen Teil. Also ich glaube, 200 Plätze am Ende sind weg, die sind dauerhaft weg. Und ja, das wird für die Anwohnerinnen und Anwohner dann nochmal ein großer Spaß.
Also sozial gerechteres Wiesbaden, darunter kann ich mir dann noch was vorstellen. Buntes Wiesbaden klingt auch erstmal gut. Zeichnet sich das irgendwie in der Arbeit schon ab oder auch im Kontext der Haushaltsverhandlungen, was genau konkret sich dahinter verbergen könnte?
Ja, bei Bund in Wiesbaden fällt mir natürlich das queere Zentrum ein, aber dafür hat die CDU ja auch stark gemacht. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Rot, Rot, Grün und Volt. Im Gegenteil, das hat die CDU sogar in ihrem Wahlprogramm verankert gehabt. Also gibt auch andere, die sozusagen sich für Vielfältigkeit einsetzen. Dafür braucht es jetzt nicht zwingend notwendig nur das Linksbündnis. Ein Stichwort ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Das ist auch ein bemerkenswertes Stichwort. Also wenn ich an den Kommunalwahlkampf zurückdenke, haben sich ja, ich glaube, alle Parteien hatten sich das Thema bezahlbarer Wohnraum auf die Fahnen geschrieben. Und die meisten hatten da auch eine konkrete Vorstellung, wie das Ganze umzusetzen ist, nämlich das Ostfeld. Ja, es ist ja wirklich eines der größten Bauprojekte, wenn nicht das größte Bauprojekt, wo eben auch nochmal wirklich massiv Wohnraum geschaffen werden kann. Und wenn ich jetzt natürlich sehe, dass sich eine Viererformation zusammentut, wo eine Partei, nämlich die Linke, das Ostfeld in Gänze ablehnt und auch Teile der Grünen deutlich gemacht haben, dass sie dort auch nicht mitstimmen, dann finde ich das schon bemerkenswert, wenn man sich als Linksbündnis das Thema bezahlbarer Wohnraum auf die Fahnen schreibt, aber sozusagen sehenden Auges eine Kooperation oder Koalition, ich weiß es nicht, wo es am Ende landen wird, schmieden wollen, wo genau dieses Thema keine Mehrheit hat. Das kann man machen, besonders klug finde ich das ehrlich gesagt nicht.
Dann bleibt dann spannend, was dabei herauskommt, weil dann muss es ja irgendwelche Alternativen geben, wenn man dort keine Gemeinsamkeit findet.
Ja, also oder ich meine, die Kollegen in der SPD beispielsweise weisen ja immer darauf hin, dass sie ihre Mehrheiten dann schon sozusagen außerhalb des der Koalition, des Linksbündnisses finden werden in der Stadtverordnetenversammlung. Da muss ich allerdings sagen, wenn man schon der Auffassung ist, dass man gemeinsam eine Koalition, Kooperation eingehen möchte, dann sollte man sich über solche streitigen Themen auch im Vorfeld verständigen und nicht schon von vornherein darauf bauen, dass die Mehrheit im Zweifel schon irgendwo anders herkommt. Darauf würde ich mich da nicht verlassen. Dann wird natürlich die Frage, ist es eine Koalition? Da kann man natürlich gewisse Sachen festschreiben. Ob sich dann alle am Ende dran halten, ist dann sozusagen nicht unser Problem. Aber wenn es denn nur eine Kooperation wäre, ist ja die Verbindlichkeit noch ungleich geringer. Und das stelle ich mir gerade mit den Linken doch sehr interessant vor, weil sich die Linke bis dato ja wahrlich nicht als verlässlicher Partner erwiesen hat. Also da wird auch manchmal fraktionsintern völlig unterschiedlich abgestimmt. Also bin gespannt, wie das dann sozusagen mit der dann doch ja recht knappen Mehrheit immer zu soliden, verlässlichen Ergebnissen führen soll.
Ein anderes bemerkenswertes Beispiel zum Thema jetzt schon bestehende Schwierigkeiten innerhalb dieser potenziellen Kooperation hat sich auch nochmal eindrücklich am Beispiel WJW gezeigt. Da wurde der wirklich bewährte Geschäftsführer nicht mehr verlängert auf eine Art und Weise, wo man sich wirklich fragen muss, ist das vom menschlichen Umgang her okay? Da war eine Woche, bevor der Vertrag ausgelaufen ist, hieß es dann, also er soll nicht mehr Geschäftsführer werden oder bleiben und soll abberufen werden. Das ist auf massives Betreiben der grünen Fraktionschefin erfolgt, gegen den erbitterten Widerstand der SPD. Also Manjura war da überhaupt nicht dafür und trotzdem haben sich die Grünen an der Stelle durchgesetzt und haben auch alle bisherigen Übereinkünfte, wie es mit der WJW weitergeht, einfach mal über Bord geworfen, weil sie jetzt ihren grünen Musterlandwirtschaftsbetrieb da installieren wollen. Also das zeigt ja auch, dass man sich innerhalb der Kooperation, Koalition überhaupt nicht einig ist. Und dann zu sagen, man geht nur auf Inhalte und alles andere spielt keine Rolle, finde ich dann tatsächlich sehr bemerkenswert. Also ja, war jetzt in dem Falle tatsächlich ein Beispiel, was wirklich zulasten des Geschäftsführers ging, zulasten der Beschäftigten und auf deren Rücken wurden jetzt parteipolitische Ränkespiele ausgetragen. Das ja, kann man einfach mal so im Raum stehen lassen und für sich selbst sprechen lassen.
Auf jeden Fall spannend und dann eben schauen, wie man natürlich auch die eigenen Ziele irgendwie noch unterstützen kann.
Ja, mir tut es natürlich, ich meine, im Herzen leid, wenn ich an Wiesbaden insgesamt denke. Also klar hätten wir uns als stärkste Fraktion ein anderes Ergebnis gewünscht und wir haben ja auch immer gegenüber den anderen Parteien signalisiert, dass wir gesprächsbereit sind. Es war nicht gewünscht. Es war von Anfang an, glaube ich, das Ziel, ein solches Bündnis zu schmieden. Jetzt wird es denn kommen, wir werden sehen, was passiert. Aber mir tut schon leid, wenn ich daran denke, welche Auswirkungen das tatsächlich auch auf Wiesbaden haben wird. Wir befinden uns jetzt sozusagen hoffentlich auf dem Scheitelpunkt der Corona-Pandemie. Also ich hoffe, dass es danach jetzt auch wieder bergab geht und wir vielleicht ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen und uns langsam Richtung Ende der Pandemie bewegen. Aber jetzt müssen wir doch auch gucken, wie schaffen wir es denn das, was jetzt durch die Pandemie kaputt gegangen ist, wieder aufzuholen, zu beleben. Also die Wirtschaft, die Gastronomie, lauft doch mal durch Wiesbaden. Wie viele Lokale haben zu, weil es sich einfach nicht lohnt zu öffnen? Und mit dem Programm, wie sich eine Haushaltsplanberatung abgezeichnet hat, sehe ich null Ansatz, der dazu beitragen soll, die Wirtschaft mittelfristig zu stabilisieren. Im Gegenteil, wir haben Vorschläge gemacht zur Senkung des Gewerbehebesteuersatzes, um Wiesbaden als Standort konkurrenzfähig zu halten. Wir haben alle mitbekommen, dass was in Mainz passiert ist. BioNTech lässt das goldene Füllhorn sozusagen über Mainz ausschütten. Klar, ich meine, die haben jetzt eine Senkung herbeigeführt, da hätten wir gar nicht runtergehen können, aber wir hätten zumindest ein Signal an die Wirtschaft senden können, dass wir auch bereit sind, den Hebesteuersatz zu senken, um eben zu signalisieren, wir haben Interesse daran, dass sich Unternehmen nicht nur neu hier ansiedeln, sondern tatsächlich auch hier bleiben. Bin gespannt, wie viele Unternehmen dann tatsächlich nach Mainz abwandern werden.
Auch wenn wir alle das anders hoffen, aber realistischerweise müssen wir ja damit rechnen, dass spätestens im Herbst nächster Pandemieschub uns bevorsteht. Bei allem, was man vielleicht dazu lernt im Umgang mit dem Virus, aber wenn man jetzt schon durch die Stadt schaut, dann sieht man die unmittelbaren Konsequenzen ja quasi gefühlt wöchentlich irgendwie wachsen. die Leerstände der einzelnen Läden, die leeren Restaurants. Klar, wir sind im Moment noch voll in der Omikron-Welle, aber es wird ja ein bisschen dauern, bis das wieder anläuft. Das heißt, man muss ja diese Chance nutzen, um so schnell wie möglich zu stabilisieren und kann dann nicht nochmal ein Jahr Pandemie verstreichen lassen, bis man es dann vielleicht merkt.
Ja, richtig. Deswegen bin ich immer der Auffassung gewesen, dass tatsächlich gerade in Krisenzeiten es absolut wichtig ist, eine verlässliche und stabile und aber auch natürlich zukunftsgewandte Koalition zu haben, die natürlich auch das Thema Standortattraktivität, Wirtschaftsförderung sich auf die Fahnen schreibt und eben nicht nur die Umverteilung von Geld, das ja am Ende des Tages doch auch irgendwie erwirtschaftet werden muss.
Bei allem, was man sonst so sagen kann, dass auf kommunaler Ebene die Unterschiede zwischen den Parteien, weil einfach gewisse Themen so im Vordergrund stehen, vielleicht in den Hintergrund treten. Wenn ich mir das so anhöre, dann ist das mitnichten so, sondern das kann doch eigentlich nur mit einer ideologisch geprägten anderen Sicht auf die Welt und auf die Menschen erklärt werden. Anders ist es doch nicht mehr denkbar, oder?
Ja, dann klar, da zeigen sich natürlich dann schon irgendwie wirklich fundamentale Unterschiede. Beispiel Klimaschutz. Auch die CDU setzt sich für Klimaschutz ein, natürlich. Aber ich muss ja auch erstmal sozusagen die Basis schaffen dafür, dass alles läuft und muss natürlich auch gucken, dass ich dann im Klimaschutz sozusagen Rechnung trage. Aber wie die Grünen zum Beispiel den Klimaschutz über alles zu stellen, das kann man machen, wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn alles floriert, wenn die Leute ausreichendes Auskommen haben und alles sozusagen läuft. Aber wenn es darum geht, dass es möglicherweise eben nicht mehr alles so rund läuft und wir gucken müssen, dass wir erstmal wieder eine richtige Grundlage schaffen müssen, dann halte ich diese Prioritätensetzung für die falsche.
Sagt es ja schon, du vermutest oder du siehst es inzwischen so, dass dieses Führerbündnis eigentlich von Anfang an auch so geplant war. Trotzdem kann das ja, muss es ja nicht zwingend bedeuten, dass es nicht auch ein gutes Miteinander, ein doch irgendwie wertschätzendes, kollegiales Miteinander in der Stadtverordnetenversammlung gibt. Wie gestaltet sich denn die Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung auch mit den anderen Fraktionen?
Es gibt durchaus Fraktionen, mit denen wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die FDP ist da beispielsweise zu nennen. Aber das Miteinander insgesamt ist schon von einer relativ scharfen Tonalität geprägt. Also das hat sich deutlich in der Generaldebatte am 16. Dezember gezeigt, als es eben um den Haushalt ging. Da waren die Angriffe doch sehr massiv und teilweise auch ins Persönliche gehend. Und das hat sich ein Stück weit in einige Ausschüsse verlagert. Da gab es dann auch wirklich Debatten, die völlig an der Sache vorbeigegangen sind, wo es wirklich, ja, also da ging es nicht mehr um die Sache, da ging es einfach nur noch um persönliche Auseinandersetzungen. Und das finde ich ist sehr schade, weil ich wirklich selbst ein Mensch bin, der sehr sachorientiert ist und auch mal bereit ist, für eine Sache auch mal selber zurückzustehen und zu sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel, da verständigen wir uns irgendwie drauf. Daher gibt es auch Anträge, bei denen wir mitstimmen, auch wenn sie im Linksbündnis kommen, wenn sie sozusagen der Sache dienen und aus unserer Sicht sinnvoll für die Bürgerinnen und Bürger sind. Im Umkehrschluss ist das leider nicht zu beobachten. Wir hatten jetzt beispielsweise in der letzten Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar einen Setzantrag zum Thema, wie wir Wiesbadener, die ihr Leben lassen mussten im Dienst des Landes beispielsweise, wie man die gebührend ehren kann. Und das ist, dass wir darum bitten, dass das Konzept erarbeitet wird, in welcher Form man eben solchen Menschen, die ihr Leben fürs Land gelassen haben oder im Dienst für das Land gefallen sind oder gestorben sind, wie man denen ein würdiges Andenken bereiten kann. Und konkret festgemacht hatten wir es am Beispiel des Oberstabsarztes Dr. Thomas Bröhr, der im Rahmen eines Afghanistan-Einsatzes ums Leben gekommen ist, aus Wiesbaden. Und da wollten wir gerne oder möchten wir gerne, dass eine Straße nach ihm benannt wird. Da gibt es zwar im amerikanischen Gebiet schon eine Straße, die nach ihm heißt, aber die ist nicht öffentlich zugänglich. Und wir möchten eben auch gerne, dass eine öffentlich zugängliche Straße nach ihm benannt wird oder ein Platz oder eine Halle, was auch immer. Da hat das Linksbündnis in einen wirklich lieblosen Änderungsantrag hingelegt, der nur darauf abzielte, das Thema in den Ältestenausschuss zu verlagern. Da ging es nicht um die Sache, dass man sich mal hinsetzt und sagt, okay, wir tragen das mit, wir überlegen gemeinsam, sondern die wollten unserem Antrag nicht zustimmen. Der halbherzige Versuch, die Fassade aufrechtzuerhalten, war eben dieser Änderungsantrag nach dem Motto, wir verlagern es in den Ausschuss, wo aber natürlich dann auch wieder das Viererbündnis die Mehrheit hat und dann wäre er da abgebügelt worden. Das haben wir an verschiedenen Stellen schon erlebt. Und ich finde, das ist einfach der Sache nicht gerecht. Also da geht es wirklich gerade in so einem Beispiel doch nicht um Parteipolitik, sondern da geht es darum, Menschen, die einen wahnsinnig tollen Dienst geleistet haben, denen ein ehrenvolles Andenken zu geben. Und dann verstehe ich nicht, dass man da dann auch wieder politisch motivierte Gründe heranführt, um den Antrag einfach abzubügeln. Das erschließt sich mir nicht und da habe ich auch ehrlich gesagt kein Verständnis für.
Also ich finde dieses Beispiel sehr, sehr anschaulich, weil das ist ja nun wirklich frei von jeglicher parteipolitischer Strategie.
Richtig.
Also ich frage mich auch gerade, wenn jetzt jemand hier wäre, würde ich gerne mal fragen, was spricht denn in der Sache dagegen, diese Menschen zu ehren? Man kann sich darüber streiten, ob es eine Straße oder eine Halle oder irgendetwas anderes ist.
Egal, es geht ja um das, genau. Und der Witz ist ja, der Ortsbeirat Dotzheim hat mit 14 von 15 Stimmen diesem Antrag ja zugestimmt. Also im Ortsbeirat ist das okay, in der Stadtverordnetenversammlung dann nicht mehr.
Also so von außen kann das für mich nur die Erklärung sein, es geht nur darum, möglichst viel von euch abzubügeln, euch irgendwie mürbe zu machen, euch zu zeigen, also ist ja nett, dass ihr hier seid oder auch nicht nett, dass ihr hier seid, aber ansonsten, ihr könntet es eigentlich auch sein lassen, weil ihr kriegt hier eh keinen Fuß an die Erde.
Genau. Umso bemerkenswerter, um den Schwenk nochmal zurückzuführen, finde ich, dass man sich dann beim Thema Ostfeld dann anscheinend ja doch irgendwie meint, auf andere verlassen zu können, die man sonst ständig vor den Kopf
stößt. Ja, das würde dann ja so kommen müssen, wenn man das Ostfeld haben will und in diesem Viererbündnis keine Mehrheit bekommt, dann wird es ohne die CDU ja nicht gehen. Ihr werdet dann ja irgendwie so in diese Richtung des eigentlichen Machtkampfes gezwungen und dann kommt es irgendwann zur Gretchenfrage, wenn es wirklich ums Ostfeld geht. Dann kann es natürlich passieren, dass ihr dann sagt, also entweder wir setzen jetzt ein Zeichen und lassen euch auflaufen, aber sie setzt natürlich darauf, dass ihr bei der Sache bleibt und sagt, also uns ist das Ostfeld wichtig und wenn das halt jetzt bedeutet, wir stimmen mit dafür, dann geht deren Spiel ja auf.
Wie gesagt, wenn man ein Bündnis schmiedet, egal ob Koalition oder ob Kooperation, muss man eigene Mehrheiten haben für die Themen, die man durchbringen möchte. Mehr möchte ich dazu gar nicht an der Stelle sagen, aber wenn die eigenen Mehrheiten nicht da sind, dann finde ich das Unternehmen zumindest gewagt.
Und du sagst, es hat in den Debatten auch Züge des nur noch rein persönlichen Angreifens gehabt. Gehört für dich das auch in dieses rein machtpolitische Spielchen oder wie erklärst du dir das denn? Weil das eine, dass man quasi nicht an der Sache arbeitet, sondern immer irgendwie versucht, so Parteien gegeneinander auszuspielen, ist das eine. Aber persönlich zu werden, ist ja dann nochmal eine Stufe mehr.
Ich kann es gar nicht sagen, was da letztendlich der ausschlaggebende Grund war. Also ich habe da jetzt einen konkreten Ausschuss vor Augen. Ich gehe da jetzt gar nicht ins Detail. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich denke, am Ende des Tages haben wir doch alle Stadtverordneten, wie wir gewählt wurden, ein Ziel. Wir wollen doch oder sind angetreten, um die Stadt besser zu machen, lebenswerter zu machen und irgendwie für die Bürgerinnen und Bürger schöner zu machen und unsere Themen zu platzieren. So, da kann man jetzt einzelne Schwerpunkte für falsch oder für richtig halten, aber mit dem Vorhaben sind wir doch alle angetreten. Und bei aller sachlicher Diskussion, finde ich, sollte man immer zumindest so ein Minimum an Respekt auch gegenüber dem anderen, Andersdenkenden bewahren. Und ideal wäre es doch wirklich, man diskutiert hart in der Sache, kommt am Ende auch vielleicht zu streitigen Abstimmungen. Das ist ja das Wesen der Demokratie. Das ist ja gut, dass es so ist. Aber am Ende des Tages sollte man sich doch immer noch in die Augen gucken können und gemeinsam ein Bierchen oder ein Weinchen trinken können. Und da war schon mein Eindruck, auch in der Generaldebatte, dass da doch in Teilen deutlich übers Ziel hinausgeschossen wurde, konzentrieren würde.
Ich schätze diese ehrliche Zwischenbilanz auch sehr. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie aufgegeben wird oder dass ihr schwankt und dann spielen wir halt auf der Ebene auch mit, sondern gerade dann zu zeigen, okay, wenn ihr so spielen wollt, wir spielen aber nicht so, auch wenn das vielleicht bittere Zeiten sind, aber wir bleiben da bei der Linie, die wir in der Demokratie für richtig halten.
Genau.
Und das, also ehrlich, als Wählerin erwarte ich das auch. Also bei allem persönlichen Engagement, natürlich gibt es auch Menschen, denen man begegnet, die man irgendwie nicht so gerne um sich hat. Das ist ja überall so. Aber als Wählerin erwarte ich, dass da hart in der Sache gestritten wird, gar keine Frage. Aber dass es nicht um solche Dinge geht. Und dann die Menschen, die da ehrenamtlich ihre Zeit lassen, sich mit sowas noch auseinandersetzen müssen. Nanu, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht, also erstmal scheint es ja jetzt wirklich dann so eine Bewährungsprobe des Viererbündnisses zu sein, was sie denn nun wirklich zustande bekommen. Für mich klingt es nicht ganz so nach dem Selbstläufer. Aber irgendwas wird dabei rauskommen, das vermute ich dann schon. Nun muss man dann aber sehen, wie eben die Diskussion und auch das Miteinander irgendwie weitergeht, weil auf Dauer kann man das ja so auch nicht durchhalten.
Wir werden auf jeden Fall weiterhin versuchen, unsere Themen zu platzieren, in der Hoffnung, dass vielleicht doch mal sagen, die Sachpolitik dominiert und nicht die politischen Ideologien, und ja, werden weiterhin unsere Themen setzen, werden weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, ein Stück weit unsere Vorstellung einfach in die Diskussion mit einfließen zu lassen.
Und wir werden natürlich auch die aktuellen Geschehnisse rund um SW Verkehr weiterhin im Auge behalten.
Bin sehr gespannt drauf. Du weißt, ich werde dich dann bei Gelegenheit wieder zum Podcast einladen, um dann zu schauen, wie weit ist es denn bis dahin gegangen, was ist so dann der Stand der Dinge. Klingt so ein bisschen so, spätestens wenn das Viererbündnis irgendwie zu einem Ergebnis gekommen ist, wäre ein ganz guter Zeitpunkt.
Genau, gucken wir mal, ob es wirklich bis ein Osterferien ist oder doch bis zum Sommer oder doch noch länger.
Naja, wenn ich richtig gelesen habe, müssen ja auch alle Kreisparteien zustimmen. Da stelle ich mir dann bei diesem inhaltlichen Konfliktfeld auch nicht so ganz leicht vor.
Genau, es bleibt spannend.
Aber genau, danke dir.
Danke dir.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie ein Feedback für uns haben, Kritik oder natürlich auch gerne Lob, oder wenn Sie einen Wunsch haben zu Themen oder Gästen, die Sie gerne mal im Podcast hören würden, dann schicken Sie es gern direkt an mich an podcast-wiesberten@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit, Ihre Anja Schöppe.